Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Wir sind heute zusammengekommen zum nächsten Endo-Podcast des Endoscopy Campus und ich freue mich ganz besonders, Professor Alexander Meining aus Würzburg, dortiger Ordinarius für Gastroenterologie und wie Ihnen allen bekannt ist mit endoskopischem Schwerpunkt, zu begrüßen. Herzlich willkommen, Alex.
Hallo Thomas, freut mich.
Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was sich beschäftigt mit künstlicher Intelligenz in der Gastroenterologie, aber ganz speziell dem Einfallstor, nämlich der Detektion von Kolonpolypen. Und Anlass könnte sein eine vor kurzem erschienene Arbeit aus GATT von einer italienischen Arbeitsgruppe, das ist schon die zweite Arbeit, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Alex, was hältst du so von der Datenlage?
Naja, also es tut sich ja viel momentan in diesem Bereich und man muss natürlich schon sagen, wenn wir diese Arbeit jetzt sehen und auch im Zusammenhang mit der ersten Arbeit dieser multizentrisch, vor allem italienisch dominierten Arbeitsgruppe und das auch noch vergleichen mit dem, was wir aus China kennen, dass man sicherlich sagen kann, dass eine künstliche Intelligenz zur Bildanalyse, zur Detektion von Polypen und vor allem von Adenomen, ja, anhand der Datenlandes signifikant die Adenom-Detektionsrate erhöht. Also da ist, glaube ich, kein Zweifel dran. Was das für uns impliziert, ist wiederum ein anderes Thema.
Wir haben ja bei einem der letzten Male mit Michael Bretthauer schon über die Bedeutung der kleinen Adenome geredet. Es sind ja zumindest in den meisten Studien vor allem die kleinen Adenome. Woran liegt das? Liegt das am Training der KI?
Ja, also das ist natürlich eine ganz spannende Frage und wahrscheinlich auch unterm Strich die relevanteste Frage, würde ich mal sagen, wenn es darum geht, vielleicht mal so in ein, zwei Jahren das endgültig beurteilen zu können, beziehungsweise dann auch, wenn man es dann wirklich benutzt oder auch nicht benutzt. Man muss sagen, dass bisher anhand eigentlich aller Daten die KI hervorragend ist, wenn es darum geht, vor allem kleinere, flache Polypen unterhalb von einem Zentimeter, zum Teil auch unterhalb von 5 Millimeter zu erkennen. Also hier ist die künstliche Intelligenz uns sicherlich überlegen. Und das ist letztendlich auch schon die Antwort auf deinen zweiten Teil der Frage. Warum ist das so? Das liegt daran, dass die künstliche Intelligenz wahrscheinlich gerade mit diesen Polypen, die eben kleiner sind und flach sind, trainiert worden ist. Man muss sich immer vorstellen, das ist so eine Blackbox. Also eine künstliche Intelligenz spuckt das aus, mit dem sie gefüttert worden ist. Und man hat wahrscheinlich die künstliche Intelligenz eher mit diesem kleinen Polypen gefüttert, in Anführungszeichen, weil die natürlich auch viel häufiger sind in der normalen Routine-Screening-Koloskopie als jetzt zum Beispiel eher größere und da vielleicht auch gar keine so Relevanz besteht, die großen Polypen jetzt mit einer künstlichen Intelligenz zu markieren, weil die sehen wir sowieso. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die KI so gut ist, wenn es darum geht, kleinere Polypen zu erkennen.
Jetzt gibt's ja da bei Bildgebungsstudien immer schon einen subjektiven Aspekt, so dass wenn man will, dass es besser ist, selbst wenn es unbewusst ist, wird's schon dann irgendwie besser sein. Ja. Mit den größeren, da reicht ja oft die Fallzahl nicht aus, aber ganz so einfach, gerade mit den flachen, ist es ja auch nicht immer. Gibt's da schon erste Erfahrungen in der Untergruppierung?
Das ist natürlich, sag ich mal, aktuell so ein bisschen das Problem, das wir sehen in diesen Studien. Also, man muss sich dann immer so die Mühe machen und ins Supplement reingehen und nochmal die Daten genau aufarbeiten. Und dann sieht man dann schon, dass das wahrscheinlich das relevanteste Problem ist. Also wir haben hier sicherlich Polypen, gerade sessilseratierte Adenome, sessilseratierte Läsionen, sagt man ja zwischenzeitlich. Oder auch zum Teil auch sogar schon in ganz, ganz kleiner Fallzahl fortgeschrittene Adenome, die eventuell flach sind und von der künstlichen Intelligenz schlicht und einfach übersehen wird. Und das ist sicherlich ein Problem, was wir dort eventuell uns generieren, dass wir jetzt die ADR-Jagd machen, wie er es ja schon so schön mit Michael auch schon beschrieben hat, dass wir eben sagen, wir suchen Adenome, 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 aber die relevanten Adenome besteht zumindest potenziell ein gewisses Risiko, dass die von der künstlichen Intelligenz übersehen werden. Und dann sind vielleicht doch wieder wir gefragt.
Dazu kann man ja zwei Sachen sagen. Zum einen möchte ich noch anmerken, dass die entsprechenden Papers, über die wir reden, dann als Anhang im Internet zu sehen sind, zumindest im Abstrakt. Und zum zweiten könnte man ja auch sagen, na gut, dann müssen die halt nachtrainiert werden mit einer entsprechenden Anzahl von flachen Adenomen. Aber meine nächste Frage ist, Alex, und damit habt ihr euch als Arbeitsgruppe ja dankenswerterweise sehr beschäftigt. Was macht denn die künstliche Intelligenz mit dem Untersucher? Man sagt immer, wenn man müde ist, ist es gut, oder für Trainees ist es gut. Und werden die denn dann genauso oder werden die anders ausgebildet durch die KI? Was passiert da?
Spannendes Thema eigentlich. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben so einen Versuchsansatz gemacht, dass wir Videos gezeigt haben, und zwar Unerfahrenen als auch Erfahrenen, von Koloskopien, wo einmal eine KI mitgelaufen ist und einmal eine KI nicht mitgelaufen ist. Wir haben festgestellt, dass die Augenbewegung, es gibt so diese speziellen Brillen, die man sich aufsetzen kann, wo gleichzeitig die Augenbewegungen gemessen werden. Also man kann genau feststellen, wo derjenige, der das Video anguckt, wo der gerade hinguckt. Das Spannende dabei ist, dass letztendlich die KI unsere Augenbewegungen in einer gewissen Art und Weise einschränkt. Also man fokussiert mehr den zentralen Bereich des Monitors und wartet, bis irgendwo von der KI was aufblitzt. Und dieser Effekt, den haben wir vor allem feststellen können bei den Beginnern, bei den Anfängern. Also der Anfänger fixiert die Mitte und wartet, bis irgendwo was aufblitzt und kontrolliert dann mit dem Auge, was es ist. Das heißt, wie es wir gelernt haben als Endoskopiker, dass wir mehr oder weniger die gesamte Mucosa abrastern mit unseren Augen, fällt potenziell dadurch weg, indem man eigentlich nur noch darauf wartet, bis ein KI-Signal erscheint. Und das kann natürlich schon potenziell ein Problem sein, wenn es darum geht, auch vor allem die Jüngeren auszubilden. Also es wäre ein Fehler zu sagen, zieht das Gerät zurück und wartet, bis irgendwo ein Signal erscheint. Das ist dann die KI und die zeigt euch verlässlich, dass da was ist. Da besteht natürlich dann schon potenziell das Risiko, dass vielleicht auch relevante Läsionen übersehen werden. Ganz spannend.
Das wäre ja interessant, wenn man diese unterschiedlich Trainierten auf die Wirklichkeit loslässt, ob sie dann ohne KI dann doch wieder rumgucken oder auch nicht. Habt ihr das auch untersucht oder kommt das noch?
Also das wäre natürlich genau der nächste logische Schritt, dass wir einfach jetzt jedem, der eine Koloskopie dann auch durchführt, eine Screening, eine Vorsorgekoloskopie oder eine Überwachungskoloskopie, diese Koloskopie dann auch immer mit den entsprechenden Brillen ausstattet und dann genau diese Fragestellung dann mal testet. Also spannend. Und was man vor allem auch noch messen kann, es ist nur nicht nur, wo man hinblickt, sondern es ist auch, wie lang man wohin blickt. Also man kann auch genau untersuchen, wie viel Zeit ich dafür benötige, dass ich zum Beispiel jetzt die komplette Mucosa entsprechend abrastere mit meinen Augen oder eben nicht.
Ja, das ist ja hochinteressant. Das weiß ich ja auch von dir. Da gibt es ja von den Radiologen, die haben das ja schon länger untersucht, gibt es ja einen Begriff.
Ja, der Begriff heißt De-Skilling, wie es so schön heißt. Also man verlernt seine Skills, beziehungsweise man kriegt die Skills, also die Fähigkeiten, gewisse Dinge zu erkennen, gar nicht beigebracht. Und das haben die Radiologen auch schon entdeckt. Die sind uns ja, was künstliche Intelligenz betrifft, ich würde mal sagen, schon so 4 Jahre auf jeden Fall voraus. Und die haben festgestellt, dass letztendlich gerade die Fellows, wie es so schön heißt, also die das lernen, durch die KI in ihrer Leistung in einer gewissen Art und Weise begrenzt werden, weil sie zu sehr auf das vertrauen, was die künstliche Intelligenz ihnen zeigt. Und dadurch werden dann vielleicht andere Faktoren, die wir eigentlich in unserem täglichen Leben als selbstverständlich erachten, vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es gibt eine ganz nette Untersuchung, wo einfach festgestellt wurde, dass zum Beispiel eine künstliche Intelligenz die Lungenentzündung anhand des Röntgenbildes hervorragend klassifiziert. Man kann auch Schweregrade einteilen, ob der Patient nach Hause gehen kann oder ob er stationär bleibt. Aber dass andere Faktoren, Risikofaktoren, die wir als Kliniker natürlich kennen, zum Beispiel eine begleitende Asthma bronchiale, dort komplett rausfällt. Und die Konsequenz dieser Untersuchung war, dass Asthma bronchiale ein geringeres Risiko impliziert, eine Lungenentzündung, sage ich mal, schwere Verlaufsform zu erleiden als umgekehrt, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Das führt natürlich auch wieder darauf zurück, dass, wie gesagt, das Entscheidende ist, wie ist die künstliche Intelligenz trainiert? Und das ist immer noch so ein bisschen so eine Blackbox. Und da habe ich Angst und Sorge, dass wir überhaupt nicht rausbekommen, was eigentlich jetzt die Firmen in ihre Blackbox reinpacken. Wie wird die gefüttert? Was wird der beigebracht? Und wie wird das gemacht? An welchem Datenmaterial? Wissen wir nicht. Der Beipackzettel für die künstliche Intelligenz fehlt aktuell.
Ja, ich meine, wenn ich mich jetzt zum Verteidiger der KI aufschwingen wollte, bin nicht sicher, ob ich das will, aber ich versuch's mal. Dann sagt man, naja gut, dann muss man sie halt besser trainieren. Und wahrscheinlich ist das auch so, weil das letztlich ja ein Schlaglicht darauf wirft, wie wir lernen und wie komplex das ist.
Ja.
Und wenn man natürlich nur mit einem Feature anfängt, wie mit den Polypen, kann das ja auch nur für die Polypen klappen und nicht, was man mit den Polypen macht.
Ja.
Das führt uns aber, glaube ich, auch einen Schritt weiter. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungen der KI, wo es dann interessant wird, wo wir uns noch nicht so richtig reintrauen. Gewebeerkennung, Gewebedifferenzierung. Hm. In dem Zusammenhang mal eine Frage. Klang ja immer wieder auf, wir wissen nicht genau, wie die KI trainiert wurde. Kann man das eigentlich selber machen? Kann man sagen, okay, ich habe jetzt einen guten IT-Menschen und tausende von Bildern, die sind gut annotiert und dann geht's los? Oder ist das so einfach dann doch nicht?
Nee, also unsere erste KI, die hier entwickelt wurde, ist ja natürlich auch maßgeblich der Alexander Hahn beteiligt. Den darf man hier nicht vergessen zu nennen aus meiner Arbeitsgruppe oder hier aus der Klinik. Unsere erste KI wurde entwickelt von einem Informatikstudent. Mehr oder weniger über Nacht über Open Source Software abrufbar im Internet. Also das ist kein Hexenwerk. Und das Entscheidende bei der KI ist, wie gesagt, nicht nur die Algorithmen, oder nicht die Algorithmen, sondern wie ist die KI gefüttert? Und das Entscheidende hier ist die Annotation. Jemand muss dem Computer zeigen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das ist auch die größte Arbeit in der Herstellung, sage ich jetzt mal banal, von einem Software-Algorithmus, der eben zur KI dient, ist dem Computer zu zeigen, das ist relevant und das ist nicht relevant. Das ist die entscheidende Frage und das wissen wir aktuell von den ganzen Systemen nicht so genau, wie die jetzt eigentlich trainiert worden sind. Aber um nochmal deine Frage zu wiederholen, die Algorithmen sind da. Das System, das Deep Learning, wie es so schön heißt, das ist schon seit vielen Jahren existent und bekannt. Man hatte nur bisher nicht Rechner, die entsprechende Leistung aufwenden konnten, um diese Programme auch mehr oder weniger durchlaufen zu lassen. Das ist kein Hexenwerk.
Jetzt kann man das natürlich offenbar selber machen, wenn man es gut macht, das ist sehr arbeitsaufwendig, aber wenn es ein Produkt wird und das betrifft ja auch die Firmen, vor allem Produkt, was einem nicht nur beim Finden, sondern auch dann beim Differenzieren hilft oder vielleicht irgendwann sogar die Pathologie ersetzt, das ist ja dann ein Medizinprodukt. In welcher Klasse ist das dann unterwegs oder wie weit sind wir denn da mit der Anerkennung?
Ja, also das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt und ein spannender Punkt, wo sich auch manche Firmen so ein bisschen davor drücken letztendlich. Also es heißt ja jetzt immer so schön aktuell noch, dass es mehr oder weniger nur einen diskreten Hinweis dem Untersucher geben soll, dass hier ein Polyp ist. Ich denke mal, bei der Detektion ist es vielleicht gar nicht so relevant. Wo es dann allerdings schon relevant ist, ist, wenn es um die Differenzierung geht. Wenn dann die künstliche Intelligenz uns sagt, das ist ein Adenom, also sprich, das muss weg, oder das ist ein Hyperplast und der kann bleiben. Und das hat natürlich dann schon gewisse Implikationen letztendlich auch auf das Outcome des Patienten. Intervallkarzinome übersehen aufgrund einer falsch diagnostizierten KI, sage ich mal, wo natürlich dann schon die künstliche Intelligenz auch dem Arzt Entscheidungen abnimmt. Und dann kommt es in eine ganz andere Risikoklasse und muss eigentlich dann ganz anders auch zertifiziert werden als Medizinprodukt. Also das ist auch noch ganz spannend und ist ein Thema, das meines Wissens noch nicht vollständig gelöst ist.
Wobei wir das sicher auch nicht alleine lösen können und müssen, sondern da müssen wir einfach warten, was der Gesetzgeber da macht.
Mhm.
Denn am Ende des Tages, man muss den Polypen vielleicht nicht drin lassen, man kann ihn ja auch wegwerfen.
Mhm.
Das wird ja auch seit Jahren immer behauptet, aber natürlich nie gemacht. Also ich glaube, da müssen erst wahrscheinlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit wir da ein bisschen eine Guidance haben. Aber ansonsten ist ja wohl nicht zu empfehlen, dass man auf eigenes Risiko sich da auf die KI verlässt im Moment noch.
Also das denke ich sicherlich auch und gerade aus genannten Gründen. Was ich so ein bisschen vermisse vielleicht noch als Punkt meinerseits, wir gehen momentan viel zu sehr in diese Bildererkennung und Polypendetektion. Ich bin eigentlich viel mehr der Meinung, dass wir die künstliche Intelligenz all das machen sollten, was uns überhaupt keinen Spaß macht und was nur lästig ist. Aber was letztendlich auch zu unserem Geschäft dazugehört, das sind so Sachen wie zum Beispiel Befunde schreiben oder das sind so Sachen wie Terminplanung oder Organisation, Recall-Systeme, Tätigkeiten, die wichtig sind und die auch dazugehören für eine vernünftige gastroenterologische Endoskopie. Aber hier gibt es leider Gottes noch gar nichts. Also vielleicht sollten wir durchaus auch mal diese ganzen künstliche Intelligenzbestrebungen, die ja meiner Meinung nach unglaublich wichtig und auch sinnvoll sind, vielleicht auch mal so ein bisschen in diese Richtung bringen. Wo hilft uns die KI, die Arbeit zu machen, die uns eigentlich überhaupt keinen Spaß machen?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist zwar wissenschaftlich langweilig, aber praktisch Richtig. Extrem relevant und dann wahrscheinlich auch für Firmen wirtschaftlich interessant. Das heißt, im Moment wäre wahrscheinlich unser Konsens, dass wir vorerst noch einen Bogen um die Anwendung der Gewebeerkennung machen, da sicher ein Auge drauf haben, wenn das entwickelt wird, wissenschaftlich. Ich glaube, die Universitäten müssen das ganz wesentlich mitgestalten, ja, dass der Goldstandard auch stimmt. Aber dass wir den Firmen versuchen klarzumachen, dass es eigentlich zunächst mal die Banalitäten wären und die würden in unserem Alltag dann wieder Energien freisetzen.
So ist es.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch eine sehr gute Schlussfolgerung aus diesem Gespräch. Alex, ich danke dir ganz herzlich. Wir sehen uns sicher in Bälde wieder. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von Themen. Meine Damen und Herren, es hat uns sehr gefreut, dass Sie uns zugehört haben. Wir bedanken uns und hoffen, Sie bleiben uns treu. Bitte abonnieren Sie den Endo-Podcast des Endoscopy Campus, an dem Alex Meininger auch ganz wesentlich beteiligt ist, auf den üblichen Medien, Spotify, Apple und so weiter. Sind Sie in 2 Wochen wieder dabei? Hans-Dieter Alescher aus Garmisch-Partenkirchen. Mit dem unterhalte ich mich über Poem. Poem hat nämlich Geburtstag, gute 10 Jahre hier in Deutschland, und er wird uns erzählen, was für und wider und wo die Einsatzgebiete sind.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.